Time Warp. Eine entwirrende Reise durch die Geschichte. Verfeinert mit Bier und Snacks.
Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zur April-Frühlingsfolge. Ich bin die Sarah.
Und ich bin Bene. Meinem ganz neuen Kontext diese Aufnahme. Wir sind tatsächlich gerade in meinem Kinderzimmer im schönen Karlsburg und haben uns jetzt extra für diese Folge auch in der Markgrafen Getränkemarkt eingedeckt. Also hier schon auch Ortsgeschichte quasi zum Mitnehmen.
Wobei das Bier und die Snacks weniger regional sind, muss man sagen. Dafür passen sie farblich sehr gut zusammen und passen auch sehr gut zu einer frühlingshaften Folge, denn es ist alles in einem sehr satten Grün gehalten. Ich weiß gar nicht, womit wir anfangen wollen mit den Snacks. Da darfst du anfangen, weil die habe ich mitgebracht.
Okay.
Die haben es noch von Spanien hierher geschafft. Deswegen sind sie etwas zerbröselt.
Pan con Pipas?
Ja, also es ist. Also Pipas sind die Sonnenblumenkerne. Die ja, hatten wir ja schon mal.
Die hatten wir schon, richtig. Das ist dreimal, also hier steht Pan, Orgia und Pa. Das sind dann wahrscheinlich die drei Bezeichnungen unterschiedlichen Dialekten.
Also Pan ist Brot auf Kastilisch, Orgia auf Euskera und Pa weiß ich tatsächlich gar nicht. Vielleicht Portugiesisch, weil ich glaube, Euskera ist auch mal mit Portugiesisch ein bisschen dabei. Genau, auf jeden Fall. Warum auch immer ist Pa? Ich würde es nicht Brot nennen. Das sind also Brotsticks, wie so platte Grissinis.
Genau, also Weizen und drin sind dann diese Sonnenblumenkerne.
Oh, ja. Und ist diese voll ölig und voll salzig und das sind, die sind einfach nur lecker.
Okay, also es ist für dich nicht das erste Mal, dass du sie snackst.
Nein. Aber ich habe die noch extra nach Hause geschickt und das sollte ich dir jetzt nicht vorenthalten, weil ich finde die richtig lecker.
Okay, dann öffnen wir das Ganze mal.
Ja, wie gesagt, sie sind etwas zerbröselt, aber...
Genau, es ist ein bisschen Bruch, aber Bruch ist ja auch manchmal gut.
Es tut dem Geschmack nichts ab.
Snacks?
Snacks. Ich bin gespannt, was du sagst.
Also wirklich ein sehr öliger Teig, wie du gesagt hast. Irgendwoher kommt auch so eine ganz leicht süßliche Note, die ich sehr angenehm finde. Von dem typischen Pipa-Geschmack bleibt eigentlich nur diese Salzkruste, die ich vom... und Sonnenblumenkern außen kenne. Die Sonnenblumenkerne gehen ein bisschen unter, finde ich.
Echt? Ich finde manchmal, also es sind schon welche drin, wenn man auf die beißt, dann kommt doch voll dieser kernige Geschmack durch. Ich meine, die gibt es auch blank ohne die Pipas. Die sind auch gut. Aber die mit Pipas finde ich ein Stückchen besser. Ich finde, das schmeckt anders ein bisschen. Ich könnte die ganze Tüte verputzen. Wie gesagt, das Bier ist jetzt auch nicht unbedingt aus Karlsburg. Das hätte ich cool gefunden. Es hatte einfach ein sehr schönes Etikett, das Schankbier von Lindenbräu. Das ist aus Gräfenberg. Es ist nicht zwischen uns, aber ich würde mal sagen, wir haben beide fast den gleichen Weg, oder nee? Doch, ja, vielleicht.
Kommt ungefähr hin, denke ich, ja.
Und es ist auch so ein schönes, sattes Grün und es ist so ein kleiner Baum da drauf. Wahrscheinlich ist eine Linde.
Aber es sieht, genau, und es ist drum, um den Stamm ist dann auch eine Sitzbank.
Genau.
Also es scheint wirklich so ein Dorfbaum zu sein.
Und das ist schön leicht. Richtig für, perfekt für den Frühling. Und mehr ist da gar nicht. Oh, das riecht schon richtig frisch, hopfig, blumig.
Ja, ich freue mich auf die Leichtigkeit. Also ich habe heute auch noch was vor und dementsprechend ganz gut vielleicht, wenn man sich nicht die Birne komplett voll säuft.
Machen wir nie.
Das stimmt, ja.
Noch nie. Na gut.
Prost.
Prost. Ich würde jetzt sagen, es ist halt ein leichtes Helles. Mehr gibt's da nicht zu sagen. Es ist ein bisschen fad im Abgang, aber es ist halt auch ein leichtes Helles.
Ja, ich hoffe, du maßregelst mich jetzt nicht, dass ich sage, dass das total nach meinem Geschmack ist, wenn es so mild ist.
Ach, das weiß ich doch schon.
Also es hat so einen schönen, leichten, fruchtigen Touch und ansonsten geht es ganz leicht durch die Kehle. Also ich finde es wirklich sehr angenehm.
Ja, ich finde auch. Für heute, es passt. Passt zur Folge, passt zum Etikett, was will man mehr? Vielleicht, haha, eine gute Überleitung passt auch zu unserem ersten Fakt, denn der ist auch sehr seicht und unterhaltsam. Und zwar eigentlich sind es zwei Fakten im April. Es hat sich beides im April ereignet. Eins davon ist ein Geburtstag. Aber naja, Geburtstag ist nicht so ein schöner Aufhänger, deswegen nehmen wir den anderen. Und zwar den 2. April 1976. 63, denn da haben bekannte Figuren ihren ersten Fernsehauftritt. Ich versuche mich mal ein bisschen ranzutasten und vielleicht kommt der Bene dann und ihr mit der Zeit drauf, um was für bekannte Figuren es sich handelt. Denn wir können gleich weitermachen. Der Erschaffer von diesen Figuren, der ist nämlich am 17. April 1928 geboren. Also der hat oder hatte im April Geburtstag, weil der mittlerweile leider schon verstorben ist. Und zwar ist das der Wolf Gerlach. Sagt jetzt wahrscheinlich niemandem was. Der ist Maler und der hat eben diese Figuren gezeichnet und entworfen. Dafür, dass die Figuren so sehr bekannt sind, so sind so kleine, knubbelige Figuren, ist er eigentlich echt, ja, viel zu wenig bekannt. Genau, dadurch, dass er Maler ist, es sind Zeichentrickfiguren. Die schauen ein bisschen aus wie Zwerge oder Wichtel, sind so ein bisschen klein und stupsig. Tragen meist so Gartenzwergmützen. Es stand wohl, dass sie eine grummelige Stimme haben, aber ich finde, sie haben eher eine sehr hohe Stimme teilweise. Verstehen tut man sie auch nicht so ganz, wenn sie reden, immer nur so ein paar Sachen. Also das Wichtigste.
Gibt es die bis heute?
Ja, die gibt es heute immer noch.
Okay, und Fernsehfiguren?
Genau, Fernsehfiguren.
Ja, okay, ich glaube, ich habe einen starken Verdacht, aber ich...
Okay, ich mache mal weiter. Es sind insgesamt 6 und sie heißen Anton, Berti, Conny, Det, Edi und Fritzchen.
Aber treten nicht sonderlich oft mit ihrem Namen auf.
Nein. Weißt du denn, wo man sie sieht?
Ich glaube nur auf einem bestimmten Kanal.
Und auf welchem?
Im ZDF.
Ja, genau. Man sieht sie im ZDF. Und sie kommen aus?
Mainz.
Genau, denn jetzt glaube ich, ist bei allen der Groschen gefallen. Es sind die Mainzelmännchen. Die Mainzelmännchen hatten am 2. April 1963 ihren ersten Fernsehauftritt und sahen damals noch ein bisschen anders aus als heute. Wie gesagt, es sind Zeichentrickfiguren, also waren sie dann noch so gezeichnet und auch noch in Schwarz-Weiß. Und ab 1969 waren sie dann auch in Farbe und haben sich ab da dann auch immer in Farbe weiterentwickelt und sehen heute, finde ich, schon ziemlich anders aus wie damals noch. Jetzt haben die eher so einen Anime-artigen Stil. Und es sind, wie gesagt, 6 verschiedene, was ich gar nicht wusste. Ich dachte mir, naja, keine Ahnung, es sind halt einfach die schauen halt so aus, die Mainzelmännchen. Und es gibt einfach unterschiedliche, aber nein, es gibt wirklich 6 verschiedene Mainzelmännchen, die auch ihre Namen tragen. Aber wie gesagt, die Namen sind gar nicht so bekannt und die wurden auch einfach so nach dem Alphabet von ihrem Schöpferwolf benannt. Und die haben auch bestimmte Charaktereigenschaften. Mittlerweile auch ein sehr farbenfrohes Aussehen und dadurch halt auch identifizierbar. Das ist aber erst später hinzugekommen. Das war ursprünglich nicht so. Ursprünglich mal nur die Namen. Und so ab den 1990ern bekommen die 6 verschiedenen Mainzelmännchen dann auch ihre individuellen Charakteristika. Also es gibt einen, der eher handwerklich geschickt ist, einen, der eher so kreativ witzig ist, einer ein bisschen so kindlich jung, einer, der eher klug führend ist, ein Mainzelmännchen ist frech und ein bisschen so schlitzohrig und eines sportlich pfiffig, das hat am Ende auch keine Mütze mehr, sondern ein Sportband, was auch immer. Und durch die Kleidung sind die dann noch immer wieder erkennbar.
Ist dir das aufgefallen? Also konntest du da Charaktere ausmachen in deiner alltäglichen ZDF-Schauerfahrung?
Überhaupt gar nicht. Das ist mir nicht so. Also jetzt, wo ich sie dann nochmal angeschaut habe, dann ich so, ach ja, stimmt, okay. Keine Ahnung, der hat halt mittlerweile... ist es ja schon sehr stark, dass der eine halt an dieses Sportband trägt, der andere gar keine Mütze.
Ich erinnere mich an einen, der sehr viel weiß trägt. Kann das sein?
Also die haben aber auch manchmal ja ganz andere Sachen an. Also es gibt auch manchmal welche, da haben sie dann zum Beispiel einen Raumanzug oder so an, je nachdem, was für ein Thema ist. Also das habe ich nämlich auch gesehen. Oder einmal als Koch zum Beispiel, einer ist mal ein Koch oder so. Genau, deswegen würde ich sagen, es trifft nicht so immer zu. Ursprünglich waren die gedacht als unterhaltsame Werbetrenner, also dass man quasi zwischen den Werbungen und zwischen den Programmen halt nochmal eine trennende Einheit hat, weil das nämlich auch staatlich verpflichtend war, dass Werbung und Programm getrennt werden sollen und dazu sollten dann eben die Mainzelmännchen dienen, diese kleinen Spots, die ja auch relativ kurz waren. Und dementsprechend gab es sie zum Beispiel auch beim WDR. Und beim WDR, die wurden nämlich auch von Wolf Gerlach geschaffen. Die hießen Ute, Schnute und Kasimir. Noch nie davon gehört.
Aber gut. Doch, aber ich glaube, irgendwo ist mir das schon mal begegnet. Ja.
Ich habe die mal, also ich weiß, ich glaube, heute gibt es die nicht mehr. Aber die ursprünglichen Ute, Schnute, Kasimir sahen den ursprünglichen Mainzelmännchen auch relativ ähnlich, finde ich, dann auch so ein bisschen so Wichtel-Style und so. Aber viel bekannter sind tatsächlich ja die Mainzelmännchen und die sind halt nicht nur einfach diese kleinen Clips, sondern die sind mittlerweile auch fester Bestandteil der Corporate Identity des ZDF. Also man sieht die ja auch manchmal mit den Logos zusammen und auf den ZDF-Autos oder so.
Ja, und ich glaube, die gibt es sogar als lebensgroße Maskottchen.
Ja, genau.
Ich gesehen habe, was dann schon wieder sehr gruselig ist. Aber ich glaube, das mit Maskottchen insgesamt ja leider so.
Es ist auch, glaube ich, würde ich sagen, das Maskottchen vom ZDF. Man findet die auch noch an anderen Stellen außerhalb der Werbespots beim ZDF. Weißt du da irgendwas, wo man die noch so sieht?
Also ich habe sie mal in der Heute-Show gesehen. Da werden sie dann immer so ein bisschen parodiert und dann kotzen sie oder so. Also so Dinge, die braven Mainzelmännchen nie machen würden.
Ja, das auch. Aber es gibt zum Beispiel, oder es gab auch eine Miniserie mit den Mainzelmännchen, ein Mini-Krimi mit 22 Folgen, wo jede Folge mal so 5 Minuten lang war anscheinend. Wusste ich zum Beispiel nicht. Und natürlich tauchen die Mainzelmännchen auch manchmal in Liedern auf und es gibt halt auch verschiedenen Merch von diesen witzigen, winzigen Figuren. Dementsprechend bietet das alles natürlich auch Material, um deine Ausstellung draus zu machen. Und so gab es letztes Jahr, 2023, in der Stadtbibliothek in Mainz eine Ausstellung über die Mainzelmännchen. Und was ich auch ganz süß fand, dass in Bad Zwischenahn, das ist der letzte Wohnort von ihrem Erfinder Wolf Gerlach, ein Denkmal für ihn errichtet wurde, das Mainzelmännchen am Meer heißt und es ist eben auch das Mainzelmännchen Dead mit einer roten Schleife. Also steht ein Mainzelmännchen in Erinnerung an ihren Schöpfer. Und was für mich der Klassiker ist, ist, dass es natürlich auch Fußgängerampeln gibt in Mainz. Mit den Mainzelmännchen.
Oh, wie cool.
Also, ich weiß, dass es zum Beispiel der Otto-Fußgängerampel auch gibt. Und so gibt es auch mittlerweile sogar mehrere Fußgängerampeln, auf denen das Mainzelmännchen Dead, auch wieder der Dead, den FußgängerInnen eben anzeigt, ob sie gehen oder stehen sollen in der Mainzer Stadt. Und das finde ich schon ganz süß.
Ja, eine richtig süße Idee. Ich glaube, es gibt ein Sandmännchen noch. Also, ich finde grundsätzlich immer, wenn man Geschichte, Kulturgeschichte irgendwie in Alltagssituationen einbindet, dann hat das einen ganz, ganz tollen Effekt.
Ja, ich finde das auch, und da sieht man auch aber was auch für eine, also das ist auch über ZDF einfach schon bekannt ist, also man verbindet es irgendwie noch vielleicht mit dem ZDF noch, aber ich finde, es ist auch ein bisschen schon davon abgekoppelt, die Mainzelmännchen, wenn man die auch so einfach genau an diese süßen kleinen Dinger denkt und es halt darüber hinaus auch überall irgendwie zu finden ist. Ich finde das auch süß. Aber ich war schon in Mainz, aber das ist mir tatsächlich nicht aufgefallen. Oder doch? Das weiß ich gerade nicht. Falls ich ein Bild finde, dann seht ihr das in der Story. Sagen wir mal so.
Ja, ich finde, es tut dem Sender ZDF auch sehr gut, ehrlich gesagt, der wirklich so langsam nur noch die Altersgruppe 70 plus bespielt. Also ein bisschen was, ja, Ansprechendes auch für jüngere Generationen zu bieten hat.
Das stimmt. Und selbst wenn man vielleicht ZDF nicht schaut, die Mainzelmännchen kennt man ja irgendwie trotzdem.
Ja, und es versöhnt auch so ein bisschen in Bezug auf die Werbung, die dann halt kommt. Es ist halt einfach so ein kleiner, kurzer, schöner Moment.
Genau. Also leicht beschminkt mit den Mainzelmännchen, passend zu unserem Bier, übergebe ich das Wort an Bene.
Was jedes Jahr kein so ein schöner Moment ist, wir hatten es jetzt am 31. März, diesen nicht so schönen Moment, mitten in der Nacht, wenn uns eine Stunde geklaut wird. Und zwar möchte ich ein bisschen um das letzte Mal, als die Sommerzeit eingeführt wurde, und zwar den 6.4.1980 sprechen und mal so ein bisschen vielleicht auch mit dir diskutieren, mal schauen, ist das denn überhaupt so eine gute Idee gewesen? Die Geschichte hat da mehrfach schon eher so ein negatives Urteil getroffen. Und auch heute sind die Diskussionen ja durchaus relativ erhitzt, was die Einführung oder die Durchführung der Sommerzeit jedes Jahr angeht. Meinem Körper tut es auch immer überhaupt nicht gut, aber da können wir am Ende nochmal drauf kommen. In der Reflexion ist mir erstmal klar geworden, wie relativ Zeit oder Genauigkeit überhaupt ist, denn vor Einführung von gemeinsamen Zeitzonen stand erstmal einfach ein Pfarrer, eine Kirchenglocke, die gesagt hat, okay, jetzt ist 12 Uhr, jetzt ist mittags und Zeit ist absolut relativ. Also ob man jetzt im Norden Deutschlands ist oder im Süden Deutschland, macht in dem Sinne schon einen Unterschied, dass der Sonnenaufgang ja einfach anders ist zu einem anderen Zeitpunkt. Warum hat man sich dann überhaupt entschieden, eine gemeinsame Zeit zu finden? Es war tatsächlich größtenteils diese Eisenbahn-Einführung und der Wunsch, ja, dann auch zu wissen, wann man wo ankommt.
Ich möchte jetzt mal kurz einhaken. Ich habe jetzt nämlich auch an die Eisenbahn gedacht und alle, die jetzt auch an die Eisenbahn gedacht haben und vielleicht sogar an unsere Eisenbahnfolgen gedacht haben, an die erste Eisenbahn ins Rollen gekommen ist. Props an euch, Leute. Aber ich musste da auch dran denken. Da dachte ich, da hatten wir schon mal was. Im Eisenbahn ging es schon mal. Es war die Eisenbahn. Deswegen war das wichtig. Man musste immer umstellen am Anfang. Und das war nervig.
Absolut, genau. Und das hat dazu geführt, ja, dass wir jetzt irgendwie in einer gemeinsamen Zeitzone leben, da aufeinander verlassen können.
Ich fand das jetzt krass, wo ich in Spanien war. Also ich war ja in Donostia an der Atlantikküste, da bei Frankreich in der Nähe. Das heißt, das ist jetzt nicht der allerwestlichste Punkt von unserer Zeitzone. Aber ich habe mal geguckt, Donostia liegt tatsächlich westlicher als Greenwich. Und da ist ja eine Stunde vor uns. Also, weil England ist ja um eine Stunde verschoben. Und das fand ich irgendwie krass, weil ich mir dachte so, hä? Ich bin halt geografisch gesehen weiter westlich, aber ich habe trotzdem die gleiche Zeit wie in Deutschland. Und das war für mich so richtig absurd, so, hä, warum haben die eine andere Zeit? Warum, hä? Und es war dann auch mal ganz witzig zu sehen, wenn ich dann mal nach Hause telefoniert habe und dann ging es immer so, hä, wie, bei euch ist schon dunkel, ja, bei mir ist noch hell. Und da, finde ich, hat man das mal so richtig gemerkt, wie relativ das eigentlich ist, weil, ich meine, wenn ich jetzt auch weiter, sagen wir mal, in Santiago de Compostela oder so gewesen wäre, das wäre nochmal ein Stückchen weiter westlich gewesen, da wäre die Sonne nochmal ein bisschen später untergegangen, aber halt auch später aufgegangen und das habe ich in der Früh schon immer gemerkt, dass es einfach später hell geworden ist, als ich es von zu Hause einfach gewöhnt war. Und das fand ich auch eine ganz interessante Erfahrung, weil man das immer gar nicht auf dem Schirm hat, weil man ja meistens immer da ist, wo man ist. Also man bewegt sich meistens in seinem alltäglichen Radius nicht so viel, dass man das wirklich bemerkt.
Ja, und für mich war Zeit als Kind immer so was ganz Festes, Unwiderrufbares. Und ich finde, wenn man darüber nachdenkt, und ich erinnere mich ja noch an unsere eine Podcast-Aufnahme, ich glaube im November, wo halt mein Raum wirklich komplett dunkel war. Und bei dir war halt irgendwie noch Sonnenuntergang und es war richtig schön und ich war so richtig neidisch.
Das stimmt.
Ja, aber de jure sind wir zum gleichen Zeitraum gewesen, am gleichen Zeitpunkt.
Ja, genau, wir hatten unsere Uhren haben die gleiche Zeit angezeigt.
Okay, also wir haben jetzt diesen Schritt 1 abgeschlossen, erstmal eine gemeinsame Zeitzone, aber da sind wir immer noch ein gutes Stück weg davon, jetzt hier auch noch eine Sommerzeit einzuführen. Aber du kennst die normalen Argumentationslinien, warum man die Sommerzeit einführt, oder?
Also, ob das jetzt die, weiß ich nicht, logischsten sind, weiß ich nicht, aber ich meine mal gelesen zu haben, also dass es so ist, dass es im Sommer länger hell ist, dass man später das Licht anmachen muss. Und das soll ja Strom sparen, aber früh ist es ja länger dunkel, also ja, das ist so das, was mir einfällt. Und ich glaube, dagegen spricht, dass es mit der biologischen Uhr von Menschen irgendwie manchmal ein bisschen doof ist, weil es so spät erst hell wird, weil man ja auch damit seinen Tag beginnt, dass man mit der Helligkeit in den Tag startet oder so.
Genau, also da bist du genau auf dem richtigen Weg. Und wann will man insbesondere Strom sparen? Natürlich in Krisenzeiten.
So wie jetzt.
So wie jetzt.
Jetzt wollen wir auch Strom sparen.
Und so ist es dann auch kein Wunder, dass die erste Einführung der Sommerzeit tatsächlich auch in den Krieg fällt, in den Ersten Weltkrieg nämlich.
Aha.
Als das Deutsche Reich tatsächlich da am frühesten dran mit dem Wunsch, dass beispielsweise die Straßenbeleuchtung eben eine Stunde weniger brennen muss, diese Sommerzeit einführt, als weiteren Akt der Heimat, um hier die Frontsoldaten angeblich zu entlasten, dass die Heimat weniger Strom verbraucht. Die tatsächlichen Effekte, das hat sich jedes Mal bei jeder Einführung wieder gezeigt, sind geringer. Einer der Gründe, warum sich das nicht so wirklich lohnt, ist auch, dass dadurch, dass die Leute früher aufstehen, dass es dunkler ist, dass ihnen da kälter ist und dass sie mehr heizen. Das ist zum Beispiel eben was sich die Leute nicht so klar gedacht haben. Und so ist das Urteil auch 1980 nach der Wiedereinführung wieder gewesen, ja, Kosten und Ersparnis halten sich ungefähr die Waage. Also so richtig lohnen tut sich das tatsächlich nicht.
Und es ist auch nicht überall auf der Welt, oder? Oder ist es weltweit?
Das kommt auch noch dazu. Jetzt bin ich natürlich gesprungen, aber wir springen jetzt nochmal zurück in der Zeit. Das war jetzt mein Zeitsprung. 1919 war das tatsächlich eine der ersten Dinge, die in der Weimarer Republik wieder abgeschafft wurden. Unglaublich unpopuläre Maßnahme. In anderen Ländern ist es ein bisschen länger weiterverwendet worden. Frankreich hat es zum Beispiel wieder eingeführt. Aber in Deutschland wurde es dann in einem erneuten Krisenzeitpunkt wieder eingeführt. Im Zweiten Weltkrieg. 1940 erstmal nur auf ein Jahr beschränkt, aber dann immer wieder verlängert. Und, das wusste ich vor meiner Recherche nicht und das fand ich auch ziemlich krass, da gab es sogar die doppelte Sommerzeit. Das heißt, 1943 hat man nochmal ein zweites Mal die Uhr eine Stunde vorgestellt.
Also 2 Stunden im Sommer quasi?
Ja.
Oha!
Auch das ein Modell, das dann von den Nachbarn übernommen wurde und auch nach dem Krieg fortgeführt wurde. Erst 1947 wurde das wieder abgeschafft. Und das muss die Bevölkerung auch sehr hart getroffen haben. Also wenn man sowieso physisch angeschlagen ist, dann den Körper auch noch an 2 Stunden Zeitverschiebung zu gewöhnen, stelle ich mir auch sehr, sehr hart vor.
Wobei, was ich mich gerade frage, ich meine, das ist ja trotzdem eine komplett andere Dimension damals, weil also gerade im Ersten Weltkrieg, wenn ich jetzt irgendwie so aufs Land oder so schaue, so elektrischen Strom hatten da vielleicht auch noch nicht jedes Haus oder so, da war das vielleicht noch gar nicht so krass einfach, wie jetzt heute, wo ja jeder Haushalt davon betroffen ist.
Ja, aber ich glaube, also die Städte waren auf jeden Fall sehr hart davon betroffen. Ich vermute, das Leben auf dem Land hat sich nicht so sehr geändert. Man kann ja auch heute die Tiere schlechter zu zwingen, sich an dieses neue Regime zu gewöhnen.
Das wollte ich nur mal anmerken. Also es ist ja trotzdem nochmal eine ganz andere Gesellschaft jetzt heute. Und wir leben auch ein bisschen anders, dass ich glaube, heute es einfach noch stärker bemerkbar ist. Weil wir einfach viel, viel, viel mehr Strom nutzen, vor allem mit, um Helligkeit zu erzeugen.
Das stimmt auf jeden Fall. Und dementsprechend kam danach so ein bisschen auch die Zeit des Aufschwungs, Wirtschaftswunder. Auch in anderen europäischen Ländern lief es sehr gut. Und da sah man es nicht als nötig an, Energie zu sparen. Und so ist auch kein Wunder, dass die Forderungen nach einer Sommerzeit sich sehr zurückhielten. Als dann aber die Ölkrise ausbrach, in den 70er Jahren, gab es dann wieder Initiativen in einigen Ländern, das einzuführen. Frankreich war dann Vorreiter, die haben dann schon 1976 die Sommerzeit wieder eingeführt. Und dann auch Druck ausgeübt auf die anderen europäischen Länder, denn das ist natürlich einfacher, wenn man in der gleichen Zeitzone ist, Handel zu treiben. Und da wurde das dann tatsächlich hochstilisiert zu einem bedeutenden Thema in Bezug auf die europäische Integration, die ja damals so ein bisschen anlief. Also die das Zusammenwachsen der europäischen Staaten. Deutschland zögerte wirklich sehr lange mit der Wiedereinführung der Sommerzeit, denn man wollte nicht eine andere Zeit haben als die DDR. Das Ziel war, man wollte den Graben, den es sowieso schon gab, nicht auch noch durch eine solche Maßnahme verbreitern, dass man sagt, man hat jetzt auch noch eine andere Zeitzone. Und erst als die DDR dann 1979 überraschend verkündete, auch die Sommerzeit einführen zu wollen, erklärte sich auch die BRD bereit. Somit haben wir jetzt seit dem 6.4.1980 die Sommerzeit jedes Jahr.
Das war mir nicht klar, dass es so, es gab sie mal und es gab sie mal wieder. Jetzt weiß ich, was ich das nächste Mal meinen Opa frage, wenn ich den wieder sehe. Ob der das irgendwie, ob ihm das noch bewusst ist, wie sich das geändert hat. Aber wahrscheinlich glaube ich gar nicht. Aber ich muss zugeben, ich finde das im Sommer schon sehr schön, wenn es dann auch wirklich lange hell ist. Das finde ich gerade nämlich noch so ein bisschen doof, wenn es auch so dunkel ist. Dass man irgendwie abends nicht so viel raus kann und es ist abends einfach so früh schon Nacht. Also der Tag fühlt sich einfach kürzer an. Es fühlt sich an, das könnte man weniger machen. Da hat es ja damit nichts zu tun. Ich meine, du kannst ja durch trotzdem rausgehen, aber es ist halt schöner bei Tageslicht rauszugehen, als wenn es dunkel ist. Und deswegen weiß ich auch nicht. Finde ich, es ist schon sehr angenehm. Und ich habe auch das Gefühl, im Sommer ist dann eh so früh hell, dass es dann, wenn du einen normalen Arbeitstag hast, dass es dann eh gar nicht mehr so arg auffällt. Es ist immer nur in dieser Übergangszeit, finde ich, wo es so stark auffällt. Das ist dann wieder ein bisschen, so die ersten ein, zwei Wochen, glaube ich, da fällt es dann auf, dass es echt später hell wird.
Ich finde die Idee auch super grundsätzlich. Und wenn ich mich dann irgendwie in den Juni beamen könnte und mein Körper ist schon dran gewöhnt, dann freue ich mich auch richtig drüber. Aber diese Übergangszeit, die finde ich wirklich nicht allzu leicht. Also gerade habe ich es ja noch relativ leicht. Ich bin noch am Masterarbeit schreiben. Ich habe jetzt keinen komplett durchstrukturierenden Arbeitsablauf mit, ich muss dann und dann in der Arbeit sein. Aber ich merke es trotzdem sehr, wie sich dann meine Gewohnheiten auch ändern. Ist halt dann mal eine kurze, harte Zeit. Aber wie du sagst, ist natürlich auch große Vorteile, die es mit sich bringt.
Ja, das ist interessant, weil ich fühle das irgendwie nicht so. Also ich merke das halt an dem Tag, dass man halt irgendwie ungewohnt länger schläft. Das ist ja meistens am Wochenende. Dann schläft man halt irgendwie vielleicht bis 10 oder 11 und ich so, hey, warum ist schon so spät abend? Ja, haben sie mir eine Stunde geklaut. Und im Winter ist dann andersrum. Dann so, ha, heute bin ich aber ganz früh wach. Ach, Moment, stimmt. Da war ja eine Stunde mehr da.
Ja, aber ich würde trotzdem, also für mich zumindest sagen, die Freude über die Stunde im Herbst ist geringer als der Schmerz über die verlorene Stunde im März jetzt bei uns oder Anfang April.
Wir springen in eine Zeit. Da hat man sich über sowas wie Zeitumstellung noch gar keine Gedanken gemacht und da waren auch die Uhrzeiten noch nicht angeglichen, sondern wie gesagt, man hat sich halt auf die Kirchturmuhr verlassen. Denn wir sind im Mittelalter und ich würde sagen, ist es Hochmittelalter, wenn wir 1284 sind, oder ist das noch Frühmittelalter?
Nee, das ist auf jeden Fall Hochmittelalter.
Schon Hochmittelalter, oh, Gott sei Dank. Ins Hochmittelalter. Und zwar ins britische Hochmittelalter. Und zwar wird am 25. April 1284 ein Edward geboren. Es gab nämlich mehrere Edwards. Und es geht um Edward II. Kennst du den?
Ich glaube, wenn du mir ein bisschen mehr drüber erzählst, wahrscheinlich schon. Ich bin tatsächlich relativ firm in englischer Geschichte. Ist es der Schwarze Prinz? Nee,
zumindest bin ich nicht über den Namen Schwarzen Prinzen gestoßen.
Ja, das ist ein anderer.
Aber gut, okay. Wir werden sehen, wie viel du mitreden kannst. Er wird auch Edward II. Von Carnarvon genannt. Sein Vater war Edward I. und sein Sohn war dann Edward III. Aber wenn ich jetzt Edward sage, dann meine ich immer den Zweiten, also den Zwischendrin. Kann verwirrend sein. Edward II. Folgte seinem Vater Edward I., mal zur Klarstellung, nach dessen Tod dann auf den englischen Thron und war dann von 1307 bis 1327, in dem Jahr, wo er dann auch verstarb, König von England. Und aus heutiger Sicht würden wir vielleicht sagen, dass es nicht so gut hinbekommen hat mit seiner Regentschaft, denn er wurde 1327 nämlich abgesetzt und durch seinen Sohn, Edward III., am Thron dann ersetzt. Also auf einen Edward folgt ein Edward, folgt ein Edward und wir sprechen um den, der zwischendrin war. Man muss aber sagen, er war vielleicht nicht so ganz selber schuld, dass nicht alles so prickelnd gelaufen ist, weil es bei seinem Vater vielleicht schon nicht so ganz gut lief. Weil er von seinem Vater eine nicht ganz so gut gefüllte königliche Schatzkammer übernommen hatte und der Krieg gegen Schottland, das für seine Unabhängigkeit gekämpft hat, immer noch andauerte während seiner Regierungszeit. Also das sind nur so ein paar so Probleme, die er während seiner Amtszeit hatte. Und außerdem, was ihn jetzt nicht gerade Beliebtheit bescherte beim Adel oder bei den englischen Baronen, ist, dass er sogleich oder relativ nah nach seinem Amtsantritt die höchsten Ämter an Gegner seines Vaters verleiht, die ihm aber wohl gesonnen waren oder er war ihnen wohl gesonnen. Und zwar zum Beispiel vergab er eines solcher Ämter an seinen Günstling Piers Gaveston, ich hoffe, man spricht den so aus, den er zum Grafen Cornwall machte. Man vermutet auch, also auch nach der heutigen Forschung, dass Gaveston vielleicht sogar ein Liebhaber von Edward II. War, also dass man ihn aus heutiger Perspektive als homosexuell bezeichnen würde. Gesichert ist es nicht, aber er hat wohl anscheinend eine Vorliebe für Männer gehabt. Was auch ganz interessant ist, um auf queere Persönlichkeiten in der Vergangenheit da Stories zu erzählen. Aber das nur am Rande, denn darum soll es jetzt gar nicht gehen. Wobei der Gaveston noch eine besondere Rolle spielen wird. Also, das ist jetzt alles sehr verkürzt, ne? Es kommt nämlich noch, auf was ich hinaus will. Irgendwann hatten die Barone dann nämlich die Schnauze voll. Sie wollten einfach mehr mitbestimmen, Sie wollten auch die Befugnisse des Königs einschränken und legten dann 1311 die sogenannten Ordinances vor. Also einfach gesammelte Gesetzesverordnungen, denen die Barone ihr Interesse durchsetzen wollten, denen der König eben zustimmen sollte oder eigentlich musste, weil sie so viel Druck auf ihn ausübten. Zunächst hat er sich noch geweigert, musste dann aber wohl oder übel nachgeben. Diese Gesetzesbestimmungen umfassten zum Beispiel, dass der König allein keine Kriege mehr führen konnte, sondern eben immer die Zustimmung der Barone brauchte. Auch Privilegien oder Land durfte er nicht ohne deren Zustimmung einfach vergeben. Auch bei finanziellen Fragen musste er die Barone mit einbinden. Und die Parlamente sollten regelmäßig stattfinden, damit man auf Sachen, die halt nicht so gut liefen, gleich reagieren konnte. Also einfach, dass es ein bisschen aufgeteilter und eingeschränkter die Macht ist. Und, also es ist ein bisschen Spill-the-Tweet-Drama, muss ich zugeben, aber ich hatte mal wieder Bock auf sowas. Denn ein Punkt dieser Ordinances war auch, dass die Barone die Verbannung von Edwards Günstling Gaveston forderten. Die hatten den halt einfach nicht gern und wollten den auch nicht in der Nähe des Königs sehen. Und der König stimmte widerwillig zu. Wahrscheinlich hatte er nicht im Sinn, dass er den ganzen Vorgaben dieser Ordinances folgen wird. Schickte aber dann Gaveston trotzdem natürlich außer Landes, weil er die erstmal befolgen musste, ließ ihn aber dann aber bald wieder zurückkommen. Ja, ob das jetzt eine gute Idee war, sei dahingestellt, denn die Barone ergriffen ihn, also den Gaveston, und richteten 1312 hin. Also ich finde, das könnte auch so ein richtig gutes Shakespeare-Drama sein. Das habe ich jetzt nicht nachgeschaut, ob es irgendwie so Edward II so ein Drama-Games wäre.
Könnte man sich vorstellen zumindest, ja.
Stoff wäre da. Und weil Edward dann auch irgendwann einfach keine Lust mehr hatte, kann man verstehen, auch auf die ganzen Machtdemonstrationen der Barone, also die sind vielleicht auch da mal doch mit ihrer vollen Rüstung, weil prestigeträchtig, und ins Parlament gekommen und haben halt eben auch ihre Macht demonstrieren wollen. Aber der König will natürlich auch seine Macht demonstrieren, weil Edward ist ja schließlich, er ist der König. Erließ im Herbst 1313 ein Gesetz. Und das Gesetz gilt tatsächlich heute immer noch, weil das heute wahrscheinlich weniger Beachtung findet, weil auf die Idee heute wahrscheinlich niemand mehr kommen wird, weil das Gesetz halt einfach nicht abgeschafft wurde. Und das heißt, dass man auch heute im Jahr 2024 ins britische Parlament nicht in Ritterrüstung erscheinen darf. Denn die Kernaussage dieses Gesetzes besagt das, und jetzt gebe ich weiter an den Bene.
Ich lasse es lieber mit dem britischen Akzent. That in all parliaments, treatises and other assemblies, which should be made in the realm of England forever, that every man shall come without all force and armor, well and peaceably.
Genau, also einfach, dass man auf alle Zeit eben keine Waffen oder Rüstungen tragen darf. Im britischen, im englischen, natürlich immer im britischen Parlament.
Ich glaube tatsächlich, dass ich mal da so einen Ausschnitt aus einer modernen Parlamentsszene gesehen habe, wo der Verantwortliche für das Zeremoniell im Parlament quasi präsentiert hat, dass die Person, die jetzt neu reinkommt, eben auch keine Waffe trägt. Also tatsächlich, das war eine sehr spezifische Situation. Aber ich schaue mir diese Videos auch gerne an, weil die Parlamentsdebatten so altertümlich und skurril wirken. Und ich glaube, da gab es eben auch so eine Szene, wo er dann quasi im Parlament vermittelt hat, die Person, die jetzt neu reinkommt, ist von mir geprüft und trägt keine Waffe bei sich.
Ja, das ist interessant. Also vielleicht hat das ja immer noch ein paar Auswirkungen auf heute. Das war mir gar nicht bewusst. Genau, auf jeden Fall ist, also das Gesetz heißt A Statute Forbidding Bearing of Armor. Also, dass es verboten ist, Waffen oder eben dementsprechend auch Rüstungen zu tragen im Parlament. Und ich finde, also abgesehen von dem Kontext, wo das erlassen ist, ich finde, also das passt auch. Also in einem Parlament, wo man einfach diskutieren und miteinander reden soll und Lösungen finden soll, da finde ich, haben auch einfach Waffen keinen Platz. Deswegen, vielleicht ist das ja auch gar nicht mehr so schlecht, wenn sogar bis heute irgendwie noch gilt, wobei das wahrscheinlich auch so einfach durchgesetzt würde, dass man in Regierungsgebäuden keine Waffen mitnehmen darf.
Ich glaube, das ist eine ganz sinnvolle Hausrichtung.
Ja. Genau, jetzt hatten wir den Aufhänger, dass halt eben Edward II. Im April geboren ist, der dieses Gesetz erlassen hat, dass es heute noch gilt und anscheinend ja auch sogar noch wirkt.
Ein paar Dinge, ich habe jetzt nur kurz nachgeschaut. Der schwarze Prinz, den ich gemeint habe, ist tatsächlich der Sohn des Sohnes. Also der Enkel von Edward II.
Also der Sohn von Edward III.
Richtig, genau. Der dann die Regierungskontrolle übernommen hat. Das ist, glaube ich, so der berühmteste Edward.
Der ist auch Edward.
Der heißt auch Edward.
Edward IV. dann.
Der wurde dann nie König, glaube ich. Ach so, okay. Der ist früher gestorben. Ja. Gefährliches Halbwissen mal wieder. Da fängt dann diese 100-jährige Kriegsgeschichte in England an. Aber ja, England ist einfach so ein interessantes Nebenbeispiel. Also in kaum einer anderen oder in keiner anderen Königreich könnte man sich vorstellen, dass die Barone dann sagen, ja, du bist jetzt abgesetzt.
Ja. Ich meine, da gibt es bestimmt noch andere Sachen. Ich meine, ich habe es ein bisschen durchgelesen. Ich finde, es hat jetzt zu dem, was ich erzählen wollte, gar nicht viel eigentlich beigetragen, wie es genau dazu gekommen ist. Da waren natürlich noch ganz viele andere Sachen und so.
Ist kompliziert genug.
Genau.
Ja. Dieser Parlamentarismus schon in so einem frühen mittelalterlichen Kontext, das finde ich ganz faszinierend und irgendwie auch schön. Und andererseits denke ich mir dann wieder, die Menschen, die dann tatsächlich getötet werden im Zuge eines solchen Umsturzes, sind halt dann öfter auch mal die, die jetzt gar nicht mal so viel dafür können quasi. Es ist ja eher so Edwards Machtmissbrauch und klar wird der Ermordete
Sein vermutlicher Liebhaber
auch einiges getan haben, um den Zorn der Barone auf sich zu ziehen, aber de facto war es ja trotzdem Edwards Entscheidung.
Es gab doch so ein, also ich bin durch einen Poster darauf aufmerksam geworden und da war auch so ein schönes Gemälde, wo das auch irgendwie so war. Auf der einen Seite war so Edward mit eben seinem Günstling und so in so einem Park und in der Ecke dahinter dann so die Barone, die so ganz argwöhnisch hingeschaut haben. Und ich musste so total so, ach, das kann auch so ein Shakespeare-Drama sein, das wird so gut reinpassen. Alter. Du hast mir Drama versprochen, also gib mir Drama
versprochen. Auf das Thema gestoßen bin ich im Foyer des Germanischen Nationalmuseums tatsächlich. Da ist eine große Kunstinstallation mit ganz vielen Straßenschildern. Ja, Straßennamen. Die haben ein bisschen alt gewirkt, manche waren beschmiert, waren kleine Sticker drauf. Und es sind tatsächlich Straßennamen Ostberlins, die ein Künstler in einem Depot abmontiert, quasi weggeworfen, gefunden hat und dann zu dieser Assemblage zusammengestellt hat. Und neben ganz regulären Namen wie Fuchsbau oder Ortschaftsnamen, die Straßen dann wurden, waren natürlich irgendwie auch große kommunistische Größen geehrt mit diesen Namen. Also gab es eine Karl-Marx-Allee, eine Liebknecht-Straße. Und da habe ich mich gefragt oder so halb erinnert, da war doch irgendwas mit einer Kommission. Wie ist es damals mit den Straßennamen eigentlich gewesen in Ostberlin nach der Wiedervereinigung? Und das möchte ich jetzt so ein bisschen nachzeichnen, auch so ein bisschen mit der Vorgeschichte. Wir wissen ja heute, es ist ein groß diskutiertes Thema, sollte man Straßen umbenennen. Gerade die postkoloniale Perspektive ist noch mit dazu gekommen. Und ich finde dieses Drama, diese Debatte, die es in den 90er Jahren um dieses Thema in Berlin gab, spiegelt auch so ein paar Grundprobleme, die damit einhergehen, eigentlich ganz gut wider. Aber wir fangen vielleicht nochmal viel weiter vorne an. So richtig bekannt wurde die Straßenumbenennung als Strategie in der Französischen Revolution. Da war das ein ganz wichtiges Mittel der Revolutionäre, zu sagen, die neue Ordnung zeigt sich eben auch darin, dass wir Straßen umbenennen. Ich meine, da gab es dann ja irgendwie auch den neuen Kalender, neue metrische Einheiten. Also auch hier wieder der Alltag der Menschen wurde geändert und das hat sich dann eben auch in den Ehrungen für bestimmte Menschen gezeigt, die dann eben mit Straßennamen geehrt wurden. In Deutschland, beziehungsweise in den Vorläufern des Deutschen Reiches, hier schauen wir uns dann auch Preußen an, also wir bleiben in Berlin, hat sich die preußische Regierung das Exklusivrecht verschafft, über die Straßenbenennung in Berlin zu bestimmen. Also da hat der Magistrat der Stadt nichts zu sagen in der Hinsicht. Und es blieb auch so, nachdem Deutschland Kaiserreich wurde, auch hier preußisch dominierte Straßennamen. Da gab es jetzt kein großes Interesse daran, irgendwie große Deutsche aufzunehmen, bis auf wenige Ausnahmen, sondern es blieb preußisch, natürlich militaristisch damit. Und auch bei eurem nächsten großen Wendepunkt in der Weimarer Republik kam es kaum zu Straßenumbenennungen. Also es gab vor allem linke Kräfte, die das gefordert haben, gesagt haben, wir müssen uns von diesem militaristischen Erbe lösen, aber das war nicht mehrheitstauglich. Das Einzige, was umbenannt wurde, war der Königsplatz, der direkt vor dem Reichstag liegt, der dann zum Platz der Republik umbenannt wurde. Meister der Straßenumbenennung waren dann schließlich die Nationalsozialisten, die unglaublich viel umbenannt haben. Also alles, was mit jüdischen Menschen zu tun hat sowieso. Aber auch alle Spuren dieser Republik, dieser ersten Republik, wurden getilgt und vor allem mit NS-Größen ersetzt. Und nach dem Fall Berlins war das dann tatsächlich auch eines der ersten großen Themen im provisorischen Berliner Stadtrat. Also schon auf der ersten Sitzung wurde darüber diskutiert, wie man mit den Straßennamen umgeht. Und da haben sich relativ schnell zwei Lager rausgebildet. Also die gemäßigteren Kräfte wollten eine Rücknahme. Also alle Namen, die während des Nationalsozialismus umbenannt wurden, sollten in ihre alte Form wieder zurückgebracht werden. Während radikaleren linken Kräfte eine völlige Änderung der Erinnerungskultur forderten. Also sie haben eine Liste aufgestellt und es waren dann 1800 Straßen, die umbenannt wurden und die aus Sicht dieser linken Kräfte eben für dieses preußisch-militaristische stehen, das man ja eigentlich jetzt überwinden wollte, auch mit der Zerschlagung von Preußen als Regierungsbezirk. Diese Debatte ging immer weiter und kam auch zu keinem richtigen Abschluss, außerdem, dass sich ja dann Ost-Berlin von West-Berlin getrennt hat und zwei verschiedene Formen des Umgangs mit der Gedenkkultur nebeneinander existierten. Also die Ost-Berliner setzten eben ihre radikale Geschichtspolitik durch, benannten sehr viel um, sei es nach stalinistischen Größen, nach kommunistischen Widerstandskämpfern in der NS-Diktatur oder nach großen Anführern während der Weimarer Republik, während die Westberliner Straßen größtenteils umbenannt wurden in ihre alten Formen. Jetzt machen wir wieder einen Sprung und kommen dann in den 1990er Jahren an. Man hat die Situation, dass einige der großen Straßen im Parlamentsviertel immer noch diese Namen tragen. Also gibt es eine Karl-Liebknecht-Straße, der im konservativen Milieu immer noch natürlich vor allem durch sein linksradikales Auftreten, seine Widerständigkeit gegen den Ersten Weltkrieg und dann seine Ermordung bekannt ist. Dann gibt es die Karl-Marx-Allee und auch das wieder sehr kompliziert, weil Karl Marx natürlich auch ein bedeutender Philosoph Deutschlands ist und man sich da dann relativ schwer tut zu sagen, ja, wir benennen es einfach um. Der erste Schritt dieser Auseinandersetzung so ein bisschen mit der Geschichte und der Entscheidung, wer ist denn jetzt problematisch für uns, wen sollten wir umbenennen, in der neuen Bundeshauptstadt, die ja dann relativ schnell wurde, schon 1991, und wer kann stehen bleiben? Also BürgerInnen sind ja grundsätzlich immer sehr unwillig, was Namensänderungen angeht. Und da kommt natürlich dann auch diese ideologische Frage mit rein, wird einfach die Kultur der ehemaligen DDR getilgt oder wird sie übernommen? Also auch so ein bisschen diese Kulturkampffrage. Sind die Menschen oder die Namen wirklich so problematisch? Und falls ja, in was benennen wir das denn dann überhaupt um? Also gehen wir dann wirklich wieder auf die Kaiserreichnamen zurück? Das erscheint ja irgendwie auch so ein bisschen fehl am Platz. Also das waren so ein bisschen die Konfliktlinien. Es gab eigentlich nur einen Namen, einen Straßennamen, bei dem relativ klar war, dass man ihn umbenennt. Das ist die Otto-Grotewohl-Straße. Otto Grotewohl war ein SPD-Funktionär, der dann als Verräter betrachtet wurde, weil er Bürgermeister im SED-Teil der Stadt wurde, also in Ost-Berlin. Und so taten sich die SPD-Kräfte relativ leicht, auch hier für eine Umbenennung zu stehen. Ein erster Vorschlag des Senats war, man solle das in die Toleranzstraße umbenennen. Auch Willy Brandt Straße beispielsweise war in der Debatte. Aber auch durch juristisches Eingreifen ging das nicht. Und so beschloss man dann, um sich diesen Konflikt zu sparen, einfach zurückzugehen auf den alten Namen und dann tatsächlich die Wilhelmstraße wieder draus zu machen. Was natürlich wieder so ein bisschen diese preußische Erbe ist. Grundsätzlich dürften die Bezirke selbst entscheiden, ob sie die Straßennamen umbenennen oder nicht. Aber die Berliner Verwaltung behielt sich vor, bei zentralen Plätzen eben Berlin-Mitte, in der Nähe des Reichstags, die auch zu überstimmen. Und von diesem Recht machte der CDU-Verkehrssenator Haase, indem er eine unabhängige Kommission zur Umbenennung von Straßen ernannte, eben mit dem Ziel, das aus dieser politischen Debatte rauszuheben. 7 Mitglieder gab es, 3 davon Historiker, einer davon der Museumsleiter des großen Berliner Museums. Und die brachten dann im März 1994 einen etwa 30-seitigen Bericht raus, in dem sie Straßen benannten, die ihrer Ansicht nach umzubenennen sind, Straßen, die verkürzt werden sollten, weil man sagt, also beispielsweise die Karl-Marx-Allee sollte in Teilen bestehen bleiben, aber sie sei zu dominant, zu groß. Und deswegen wollte man sie verkürzen und einen Teil in die Hegelstraße umbenennen, um gewissermaßen zu verdeutlichen, dass man Marx' philosophisches Wirken stehen lassen kann, aber sein politisches Wirken einschränken wollen würde. Bei anderen Namen, etwa dem Rosa-Luxemburg-Platz, kam man dann schneller zum Entschluss, das könne stehen bleiben. Die Bezirke, die Bezirkspolitiker waren natürlich alles andere als begeistert, so übergangen zu werden, überstimmt zu werden in gewisser Weise. Und so kochte die Debatte wirklich hoch in den nächsten Monaten. Und da habe ich ein Zitat, und da sind wir dann bei unserem Datum, dem 25.04. Und da sagt ein Politiker namens Keil von der SPD Folgendes. Oder er wird so zitiert, zumindest in der Berliner Zeitung.
Sein Bezirk könne gut mit Namen wie Marx, Moll, Beimler oder Zetkin leben. Vor allem bei Clara Zetkin sei eine Umbenennung unsinnig. Ihr Lebenslauf ist zwar sicher nicht ganz so makellos wie der von Adenauer, dennoch hat er überwiegend positive Tendenzen und lässt sich keinesfalls auf die Forderung nach einer Räterepublik einengen, so Keil. Im Osten werde jegliche Geschichte durch ein Sieb gepresst, während sie im Westen als »Es ist eben so geschehen« hingenommen werde. Es müsse etwa darüber nachgedacht werden, ob 7 Bismarckstraßen und Plätze im Westen Berlins nicht fehl am Platz seien.
Ich finde, das ist ein sehr gutes Argument, ehrlich gesagt. Also, wenn man dann damit schon anfängt, sollte man sich natürlich auch über die westdeutsche Geschichtsschreibung Gedanken machen. Gerade weil die Umbenennungsvorschläge teilweise wirklich sehr schwierig waren. Also, es wurde eine Danzigstraße vorgeschlagen und eine Baltenstraße, was dann wiederum erklärt wurde mit, ja, man möchte Solidarität mit den sich neu bildenden Baltikstaaten zeigen, aber die Geschichte und auch die Gewaltgeschichte Deutschlands im Baltikum lässt da eben schon seine Zweifel aufkommen. Und ich glaube, das müssen wir auch gar nicht so tief ausführen, ich kann ein bisschen vorgreifen, viele dieser Straßenumbenennungsforderungen wurden nicht durchgesetzt. Also beispielsweise gibt es weiterhin eine Clara Zetkin-Straße. Vielleicht zur Einordnung, Clara Zetkin war eine Funktionärin der KPD.
Ja, mir kommt sie eher durch, also auch als Frauenrechtlerin.
Richtig.
Damit hatte ich sie jetzt nämlich auch
genau verbunden. Frauenrechtlerin, dann schließlich auch Alterspräsidentin im Parlament, was ja auch so eine gewisse Anerkennung zeigt. Und eben eine Frau. Ein Frauenname sollte getilgt werden und nicht durch einen anderen Frauennamen ersetzt werden. Und andere Orte wurden dann allerdings tatsächlich auch umbenannt. Also teilweise auf Bezirksebene. Also der Marx-Engels-Platz zum Beispiel wurde umbenannt, weil man da gesagt hat, das ist zu sehr ideologisiert.
Also auch so eine Doppelung, ne?
Genau, das zeigt ganz klar eben diese Kombination. Und das hat bei mir so ein bisschen die Gedanken schweifen lassen. Das stimmt schon. Also man hat jetzt diese besondere geschichtliche Situation, dass man sich sagt, wir hätten jetzt die Möglichkeit, einfach wieder zurückzugehen zu den alten Namen. Aber wollen wir das überhaupt? In moderneren Straßenumbenennungsdebatten geht es ja dann ganz oft darum, dass man von einem Täternamen weggeht und dafür lieber einen Opfernamen bringt, indem man, sodass man die Geschichte ja nicht tilgt, sondern einfach aus einer anderen Perspektive zeigt, sich kritisch mit dem Thema auseinandersetzt, die Thematik aber nicht einfach verschwinden lässt, in gewisser Weise. Das hochpolitische Diskussion, die auch schon vor dieser Konstitutionalisierung der Debatte auf den Straßen ausgefochten wurde. Also 1989 gab es dann auch schon Menschen, die in dem eben immer noch DDR-Ostberlin teilen, Straßennamen beschmiert haben und den alten Straßennamen meistens drunter geschrieben haben, gewissermaßen um zu zeigen, wir möchten zur alten Ordnung zurück, wir möchten diesen DDR-Staat überwinden. Ich weiß nicht, wie stehst du denn so zu Straßenumbenennungen?
Ich finde es total schwierig, weil also für die Leute, die in der Straße leben, die da einfach ihren Alltag haben, für die ist es, finde ich, teilweise total fair, weil das für die einfach ein voller Aufwand ist, wenn alles an eine andere Straße, also oder das könnte ich mir vorstellen, dass man sich denkt, so, was, jetzt muss ich alles umschreiben und alles ändern und bla 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 und so. Aber es natürlich aus erinnerungskultureller Perspektive, finde ich, schon auch ein Statement. Also, was will man in der Öffentlichkeit haben? Wie will man das in der Öffentlichkeit haben? Und was ich auch da total interessant finde, wenn bei Personennamen, vielleicht die man jetzt auch nicht so bekannt sind, dass man das dann auch drunter schreibt zum Beispiel. Da sind manchmal noch so kleine Schilder drunter. Oder dass man zum Beispiel unterhalb den alten Namen lässt und den aber durchstreicht oder irgendwie so, dass man das ersetzt hat. Weil sonst finde ich, ist es eben, wie gesagt, naja, dann hat man halt einen neuen Namen, aber der Hintergrund, warum man den geändert hat oder so, das ist ja eigentlich das Interessante dabei und das Wichtige eigentlich. Deswegen finde ich, ja, es gibt manche Namen, die sollte man auf jeden Fall ändern, weil die einfach nicht mehr zeitgemäß sind und weil es auch trotzdem eine Ehrung ist. Eben, also wenn du jetzt in der Stadt bist und keine Ahnung, bist halt voll die tolle Bürgermeisterin, also keine Ahnung, und dann heißt die irgendwie Sarah Stauber Straße, das ist eine Ehrung einfach, da kann man sich geehrt fühlen, wenn eine Straße nach einer Person benannt wird. Und das heißt aber auch, dass diese Person natürlich auch den heutigen Grundsätzen halt entsprechen und gehandelt haben sollte. Und genau, deswegen, ich finde, es ist einfach immer vielleicht auch Abwägungssache, vielleicht auch wie bekannt ist die Straße? Ist es jetzt irgendwie eine Dorfstraße oder vielleicht ist es in Berlin oder München? Also klar, bei manchen kann man es nicht verhandeln. Dafür muss man strikt sein. Bei anderen Namen ist es vielleicht dann nochmal okay. Und ich weiß auch gar nicht, hat es überhaupt, also ich meine, das wird ja hin. Also ist der Aufwand, den man sich vielleicht als Privatperson in dieser Straße vorstellt, ist überhaupt so groß oder ist es vielleicht gar nicht, weil das ist ja auch hinterlegt, dass es die ehemalige Sohnlohstraße ist. Bin ich zu wenig drinnen, aber finde ich, ist trotzdem auch wichtig, dass man sich da Gedanken drüber macht.
Ja, aber du hast was ganz Wichtiges gesagt und das ist für mich eigentlich auch dieser Punkt, der entscheidend ist, das ist immer eine Ehrung. Es ist nie ein Mahnmal für irgendwie eine grausame Geschichte. Es ist immer ehrenvoll, wenn eine Straße nach dir benannt ist. Deswegen reicht es für mich nicht, das geschichtlich einzuordnen, sondern wenn wir als Gesellschaft zum jetzigen Zeitpunkt zum Schluss kommen, dass das nicht mehr tragbar ist, dann müssen wir es ändern. Und ich finde dann den Weg, einfach wieder auf eine alte Bezeichnung zurückzugehen, schon auch sehr feige, ehrlich gesagt. Es ist natürlich weniger kontrovers. Sollte man grundsätzlich darüber nachdenken, ob man nicht weniger Menschen, Personen ehren sollte, weil sich dann im Nachhinein immer zeigen kann, dass das gute Image vielleicht Kratzer bekommen kann. Aber ich finde, wenn man sich auseinandersetzt, dann sollte man irgendwie auch dann eine Gegenstatement setzen. Ich finde, das ist eine sehr gute neue Welle, die sich da ergeben hat. Nicht zu sagen, ja, wir gehen einfach zu irgendwas Altem zurück, sondern wir, statt dem Täter, benennen wir es jetzt einfach nach einem Opfer.
Dass zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwie in Holocaust oder so geht, vielleicht eine jüdische Person, die in dieser Straße gewohnt hat oder so, was heute vielleicht gar nicht mehr bewusst ist, dass da Name einsetzt, eine Straße, dass die Person da gewohnt hat. Das ist auch zum Beispiel ganz, ganz interessant und würde dem nochmal eine ganz andere Perspektive geben. Also, dass es vielleicht eine Person ist, die man vielleicht gar nicht kennt, aber die man dadurch ja quasi kennenlernt, die man dadurch erkennbar macht. Deswegen finde ich das total, total interessant und total spannend und bin auch voll bei dir, dass man vielleicht... Es gibt ja auch so schöne andere Formen, Straßen zu benennen und nicht nur nach Personen. Weil damit kommt ja irgendwie immer was einher, dass die Person vielleicht was macht oder dass irgendwas noch bekannt wird. Dass man das irgendwie immer rechtfertigen muss, anstatt einfach vielleicht Freiheitsstraße zu nennen oder so. Oder Platz der Freiheit oder was auch immer. Oder bei mir gibt es ein Dorf, da sind es irgendwie lauter Baumwege. Gibt so viele Möglichkeiten.
Und aber ich finde die Debatte auch wichtig und ich glaube, da sind wir jetzt ja an dem Punkt, wo so ein bisschen diese preußische Geschichte auch hinterfragt wird immer mehr. Mhm. Also dass man sich fragt, ist das wirklich noch zeitgemäß, wenn es jetzt hier bei uns die Hindenburgstraße beispielsweise gibt? Oder sollte man da nicht auch drüber nachdenken, wen man da eigentlich ehrt oder welche Prämissen man da eigentlich ehrt, auch mit der Ehrung? Also
das finde ich schön, dass du das mitgebracht hast. Das freut mich. Vor allem, das ist auch ja ein Thema, was ja auch bei uns nicht nur, was so Alltag ist, aber was ja auch, was man ja auch aus wissenschaftlicher Sicht einfach total interessant untersuchen kann. Und damit sind wir ja auch schon am Ende unserer Folge angelangt. Und ich habe mir noch eine witzige Bauernregel rausgesucht. ich lese sie einfach vor. Wenn der April Spektakel macht, gibt's Heu und Korn in voller Pracht. Und ich finde, das ist doch immer ein wunderschönes Spektakel hier, wenn wir unsere Folge machen. Dann fand ich die richtig passend.
Okay, aber Hagel brauche ich trotzdem nicht.
Ja, aber Spektakel ist auch, finde ich, sehr breit.
Das stimmt. Es kann auch spektakulär gut sein.
Hey, exakt. Das heißt, es kommt immer was Gutes für uns raus. Und wir haben immer ganz viel Heu und ganz viel Korn. Und haben damit einen schönen Start in den nächsten Monat. Und sehen uns dann im Mai wieder.
Tschüss.
Tschüss.